Kürzlich schrieb Pfarrer Busch, ob junge Leute von heute sich überhaupt noch für Geschichten aus dem Dritten Reich interessieren würden, ob er nicht vielmehr andere Dinge aus seinem Leben erzähle, denn es sei auch außerhalb des Dritten Reichs so einiges bei ihm passiert. Wir sind beim Thema geblieben, weil Vergangenheit nur dann bewältigt ist, wenn man an sie tippen kann, ohne zusammenzuzucken und gleich in Abwehrstellung zu gehen. Hinter all dem Terror und den Schikanen, von denen wir hören werden, stand eine geistige Auseinandersetzung. Lassen Sie mich das an einem Gedicht deutlich zu machen versuchen, was von einem Mann stammt, der jetzt noch in Spandau inhaftiert ist. Ich meine den früheren Reichsjugendführer Baldur von Schirach. In folgenden Zeilen himmelt er Adolf Hitler an. Wir hörten oftmals deiner Stimme Klang und lauschten stumm und falteten die Hände, da jedes Wort in unsere Seele drang. Wir wissen alle, einmal kommt das Ende, das uns befreien wird aus Not und Zwang. Was ist ein Jahr der Zeitenwende? Was ist da ein Gesetz, das hemmen will? Der reine Glaube, den du uns gegeben, durchpulst bestimmend unser junges Leben. Mein Führer, du allein bist Weg und Ziel. Als ich das meinem 13-jährigen mittleren Jungen heute Abend vorlas, du wärst da wohl gemeint, der Herr Christus. Diejenigen, die im Führer, wie es eben hieß, Weg und Ziel sahen, mussten diejenigen hassen, die Jesus Christus als Weg und Ziel erfuhren. Davon werden wir hören.
Meine Begegnung mit der geheimen Staatspolizei. Also ehe ich zum Eigentlichen komme, muss ich etwas, zwei ziemlich ausführliche Vorbemerkungen machen. Ich darf Ihnen sagen, dass ich diese Zeit, das Dritte Reich, bewusst als Christ erlebt habe. Das Wort Christ sagt Ihnen nicht viel. Da kann man alles drunter verstehen, nicht? Was man nicht definieren kann, das sieht man heute als christlich an. Irgendwann in meinem Leben, wie ich ein junger Mann war, bin ich auf Jesus gestoßen, wie wenn mein Auto gegen eine Mauer fährt. So, dass ich nicht mehr ausweichen konnte. Und der, der am Kreuz für die Welt gestorben ist, der wurde mein Herr. Und das verändert das Leben so vollständig, dass man geschieden ist von denen, die ihn nicht kennen. Ich habe das Leben damals, genau wie jetzt, erlebt als Jünger Jesu Christi. Das wird meine ganzen Ausführungen bestimmen. Und ich fühle mich verpflichtet, Ihnen das von vornherein zu sagen. Es ist heute ein bisschen üblich geworden, dass man mit irgendeinem Thema anfängt und dann so heimlich am Schluss mit dem Christentum erscheint. Ich habe das nicht so gern. Darum lege ich es vornherein auf den Tisch. Ich bin Jesus-Jünger und wünschte, Sie würden es alle. Ist das klar? Danke. Und die zweite Vorbemerkung. Die zweite Vorbemerkung. Es ist die große Gefahr, dass wenn man von sich selber und seinen Erlebnissen erzählt, dass es so ein bisschen rauskommt, na, wie eine Rechtfertigung. Ich habe mich einigermaßen anständig durchgebracht. So. Und darum muss ich hier was zu sagen. Ist Ihnen Rolf Hochhuth ein Begriff? Ich hoffe es. Wenn es keiner ist, der schweige beschämt. Das ist also ein junger Lektor, der ein Schauspiel geschrieben hat, der Stellvertreter. im Stellvertreter des Papst gemeint. Dieses Schauspiel behandelt ein großes Thema, nämlich dies, die Kirche hat geschwiegen, als vor ihren Augen Juden abtransportiert wurden nach Auschwitz. Der letzte Akt spielt grauenvoll in Auschwitz an den Verbrennungsöfen. Das Feuer der Verbrennungsöfen überlodert den ganzen fünften Akt. Und der Papst wusste davon. Er konnte aus dem Fenster sehen und sehen, wie die Leute verhaftet wurden, die Juden. Die katholische Kirche, das wissen Sie, ich glaube, war das nicht auch in Stuttgart, hat in vielen Städten gewaltig gegen die Aufführung demonstriert. Ich bedauere das aufs Tiefste. Das muss die unintelligente Schicht des Katholizismus gewesen sein. Denn es ist ganz offenbar, dass Hochhut sagen will, nicht bloß der Papst, sondern ihr Kirchen habt geschwiegen, als die Juden vor euren Augen abtransportiert wurden nach Auschwitz, in die Verbrennungsöfen. Und als einer, der die Zeit miterlebt hat, kann ich hier nur sagen, diese Anklage ihrer Generation gegen uns ist richtig. Und dass man demonstriert dagegen, hielt ich für viel richtiger, wenn auch die Kirchen sagten, jawohl, wir haben schrecklich versagt. Wenn ich geschrien hätte, wie ich heute weiß, es hätte schreien sollen, ständig nicht hier, sondern wäre im Plötzensee hingerichtet. Und wenn Ihnen jemand meiner Generation sagt, ich habe nicht gewusst und ich bin unschuldig daran, dann glauben Sie das nicht. Hier ist die Schuld meiner Generation, verstehen Sie? Wir waren beschäftigt, unsere kleinen Aufgaben zu retten. Wir waren so im Getümmel des Tages, dass wir nicht wussten, wie wir es tun sollten. Gewiss, wir haben, das hat der Papst auch getan, da haben doch Juden gerettet und versteckt. Wie schwierig das war, das mag ich Ihnen ein kleines Beispiel zeigen. Ein Augenarzt in Essen, der sollte nach Amerika oder in die Schweiz zuerst, und da war immer so ein Hickhack, wissen Sie, mit den Stellen, ob man Vermögen mitnehmen kann. Sie wollten ihn ohne Geld nicht reinlassen in die Schweiz. Und da war ich damals in der Schweiz und rief vom Zürcher Hauptbahnhof aus, von der öffentlichen Fernsprechstelle, diese Vermittlungsstelle, die Juden rauslotste in Zürich-Oerlikon, einem Vorort, an und sagte, sie müssen den Dr. Esberg umgehend rausholen. Der ist in allerhöchster Gefahr, auch wenn er sein Vermögen nicht mitkriegt. Es ist gelungen. Aber ein halbes Jahr später hat die Staatspolizei mir wörtlich dieses Gespräch auf den Tisch gelegt, das ich in Zürich, in der Schweiz, von der öffentlichen Fernsprechstelle mit dieser Judenvermittlungsstelle in Oerlikon geführt habe. Die haben mir das Schweizer Telefon abgehört, wissen Sie? Das war natürlich schwierig. Natürlich haben wir da und doch was getan. Aber wir haben nicht geschrien, wir hätten schreien sollen, hier ist millionenfacher Mord. Das ist eine Schuld, verstehen Sie? Und das möchte ich hier ganz offen sagen. Und wenn ich von meinen kleinen Erlebnissen erzähle, dann ist das wie eine Klammer, wo das Minuszeichen davor steht. Wie ein Mensch meiner Generation leben kann, ohne Vergebung der Sünden, ist mir rätselhaft. Und ich sage Ihnen auch gleich, wie ein Mensch Ihrer Generation leben kann, ohne Vergebung der Sünden, ist mir genauso rätselhaft. Denn Schuld ist immer Schuld vor Gott, nicht vor dem Gericht, wissen Sie. Und nun komme ich zum Eigentlichen. Sehen Sie, also meine Begegnung mit der Staatspolizei. Ich kam natürlich in lebhafte Berührung mit der geheimen Staatspolizei, weil ich Jugendpfarrer in Essen war. Ich hatte ein großes Clubhaus, in dem Hunderte von jungen Burschen zwischen 14 und 20 Jahren sich sammelten. Da steht die wieder aufgebaut und die Arbeit blüht heute noch in Essen. Heißt nach einem Gründer der Arbeit Weiglerhaus. Direkt beim Essener Hauptbahnhof, kommen Sie mal nach Essen besuchen, das Weiglerhaus. Sonntagnachmittags waren da 700, 800 junge Burschen, 16, 17, 18 Jahre, unter Gottes Wort. War ein großes Rahmenprogramm, aber es gab keinen, der nicht in den ersten 3 Minuten erfuhr, dass wir überzeugt sind, dass ein Leben ohne Jesus kein Leben ist, sondern Tod. Und das war natürlich ärgerlich, so eine Arbeit. Die Nazis sagten, wenn so ein Pfarrer ein Mütterchenverein hat, lass ihn. Das stirbt aus. Aber hier hunderte von jungen Burschen, das war eine schlechte Sache. Und da, schon im ersten Jahr, als wir es mit der Staatspolizei noch gar nicht zu tun hatten, gab es schon gefährliche Reibungen zwischen meiner Arbeit und der Partei. Trotzdem eigentlich, also wir waren noch erlaubt, wissen Sie, es gab keinen Grund für Reibung. Aber Sie waren da. Woran entstanden Sie? Sie entstanden an der Grundfrage der damaligen Zeit. Nun passen Sie gut auf. Wer hat eigentlich über unser Gewissen zu verfügen? Die jungen Burschen, die in mein Weiglerhaus kamen, in mein Jugendhaus, die waren gelehrt, dass unser Gewissen gebunden werden muss ans Wort Gottes. Luther sagt auf dem Reichstag zu Worms, mein Gewissen ist gefangen in Gottes Wort. Lassen wir es etwas ausführlich erklären. Sehen Sie, haben alle ein Gewissen, jeder. Das heißt, wir wissen alle, es gibt Gut und Böse. Aber wer bestimmt denn, was gut ist und was böse ist? Nach welchem Herrn richten Sie sich denn? Wer verfügt denn über Ihr Gewissen? Die öffentliche Meinung? Oder Ihre Arbeitskollegen? Etwa in sexuellen Fragen, ja? Oder im Umgang mit Geld. Oder mit der Wahrheit. Mit Lügen. Wer hat denn dazu sagen, was gut ist und was böse ist? Luther sagt, mein Gewissen ist gefangen in Gottes Wort. Mein junger Kerl hat gelernt, der Herr Jesus muss über mein Gewissen verfügen. Und nun kam der Staat mit der Partei, der Nazi-Partei, und sagten, wir sagen, was gut und was böse. Verstehen Sie, gleich von Anfang an war hier der Griff ins Innerste des Menschen. Begreifen Sie das? Ins Innerste des Menschen. Die Partei bestimmt, was gut ist. Das gibt ganz praktisch Reibungen. Meine jungen Burschen gingen sonntagmorgens in die Kirche. Denn es ist ein Gebot Gottes, du sollst den Feiertag heiligen. Ich habe ihnen gesagt, ihr braucht nicht in meinen Jugendkreis kommen. Das ist kein Gebot Gottes. Aber ob in die Kirche geht oder nicht, das ist Gebot Gottes. Und dann gingen sie. Und nun setzte die Schule etwa sonntagmorgens um 8 Uhr ein Marsch an mit der Hitlerjugend. Da standen die jungen Burschen und erklärten, pardon, wir gehen in die Kirche. Es hat mich damals ungemein gepackt, wie meine jungen Kerle an solchen ganz kleinen Fragen schon begriffen, man muss von Anfang an Gott gehorsam sein. Oder etwa, nicht wahr, ein Schullandheim. Da übernahm die Hitlerjugend dann sofort die äußere Gestaltung. Da gab es ein Tischgebet, das hieß so. Lieber Herr Jesus, bleib uns fern, wir essen ohne dich ganz gern. Amen. Das war das Tischgebet der Hitlerjugend. Dann, was macht man jetzt? Dann standen da und dort meine jungen Burschen auf und sagten, erlaubt, wir kommen nach diesem Tischgebet. Wir hören diese Lästerung nicht an. Das ist Dienst, dass ihr hier seid. Verstehen Sie, es kam sofort an solchen kleinen Stellen zum Konflikt. Ich könnte Ihnen also 100 Dinge, aber das wird es lang aufhalten. Sind wir eigentlich aus der Situation heraus, liebes junges Volk, kommen wir nicht eigentlich im ganzen Leben permanent in die Situation, dass hier ein Gebot Gottes steht und da die öffentliche Meinung und die Zeitgeist, wem wollen Sie Ihr Gewissen anvertrauen? Sagen Sie das, darüber müssen Sie klar sein. Sehen Sie, darum sage ich, wie kann ein Mensch leben ohne Gott? Ich weiß, dass Gott sehr unerkennbar ist. Aber er hat den Himmel zerrissen und ist in Jesus zu uns gekommen. Dieser Jesus ist die größte Dynamis, die größte Gewalt dieser Erde. Er ist am Kreuz für uns gestorben, er ist von Toten auferstanden. Er ist unter uns. Dem habe ich mein Gewissen gegeben, der darf mich beherrschen. Sie müssen sich entscheiden, wen Sie über Gewissen verfügen lassen. Wenn mir einer sagt, ich weiß von alleine, was gut und böse ist, sage ich, hier. Das ist ein Gäste ohne Worte. Es verfügt jemand über unser Gewissen, wissen Sie? Es verfügt jemand darüber. Und das gab also die ersten großen Konflikte, die Frage nach dem Gewissen. Und sehen Sie das Zweite, was wir im ersten Jahre lernten, wie unvorbereitet wir auf solch eine Zeit waren, wie hilflos wir selber waren, was eigentlich zu tun ist. Das war also das erste Jahr noch die Hilflosigkeit. Ich will Ihnen einfach erzählen. Sehen Sie, da hatte ich es war unklar zum Beispiel, dürfen wir Freizeiten machen oder nicht, unsere Bibelfreizeiten. Natürlich legt man es darauf an, um nicht so arg in die Öffentlichkeit zu gehen. Ich schickte zwei Mann los und die fanden im Fichtelgebirge einen einsamen Berg in 1000 Meter Höhe. Da konnten wir so ein paar Zelte aufschlagen mit 40 oder 50 höheren Schülern. So Primaner und Sekundaner, also 8. und 9. Klasse, sagen die, glaube ich, nicht? Und wie wir nun da ankommen, dann hören wir, in der Nähe ist ein großes Hitlerjugendlager. Das war natürlich peinlich, denn die machten sich immer eine Ehre draus, uns Schwierigkeiten zu machen. Und die Polizei war ängstlich genug, ihnen zu helfen. Da brachen wir unsere Zelte ab und wohnten in einer kleinen Scheune. In dieser Höhe war nämlich solch eine Baude, wissen Sie, den Baude nennt man das da oben, so ein Gasthaus. Und da hatten sie so einen Wirt reingesetzt, der war alte Nazi, vor der Machtergreifung. Und er hatte in irgendeiner Saalschlacht ein Bierseidel auf den Kopf bekommen und da hatte er so einige Zellen zerstört und war nicht so hundertprozentig dabei. Und der war also Wirt da oben, ein Bundesbursche, so ein Urbayer, und wir haben uns also sehr angefreundet. Pastor Busch, wenn Ihnen einer was tun will, ich bin alter Kämpfer, ist er glänzend, nicht? Ja, und dann tat uns einer was. Eines Tages kommt einer schreckensbleich gesaust und sagt, ein Gendarm ist da. Sie sollen sofort ins Gasthaus rüberkommen. Das war selbstverständlich, dass das erste Anordnung war, ihr habt jetzt eine Gebetsgemeinschaft, während ich darüber gehe. Und während meine Penäler sich dahinter die Scheune ins Gras hocken und mit Jesus redeten, wir rechnen damit, dass er lebt, ging ich nun dahin. Sein Gendarm, schweißtriefend vom Tal raufgestiegen. Da ist die Stadt Wunsiedel, in der Jean Paul geboren ist, für Literaturbeflissene unter Ihnen. Ich bestelle also gleich einen Kaffee und der Wirt hatte der alte Kämpfer so gute Heidelbeerpfannkuchen, nicht? Und ich bestellte mal für den Gendarm und dann endlich, was haben Sie auf dem Herzen? Und da zieht er einen Brief raus vom Geheimstaatspolizei. Das Lager ist umgehend aufzulösen. Pfarrer Busch hat sich morgen früh auf dem Landratsamt der Basler Stelle eingerichtet, in Wunsiedel zu melden.
Ich wurde bleich. Ich ging zu meinem Volk zurück, hab da gebetet, ja. Pastor, wir rechnen mit, dass unser Herr uns hört. Rechne ich auch mit. Nächsten Morgen machte ich mich auf ins Tal runter aus 1000 Meter Höhe. Wie ich ging, stand auf einmal mein Halali da mit seinem Kampfbad auf Hut da, mein alter Kämpfer, und sagte, ich gehe mit. Wenn Sie bei den Behörden sind, dann gehe ich in den Kneipen rum, da sitzen all die alten Kämpfer und erzähl denen mal, was los wird. Ich sage, herrlich, Sie machen das Volksgemurmel im Hintergrund, nicht wahr? Und dann schritten wir beide also runter, war entzückend, und in eine Bahnstation mit einem Wirtshaus. Wir fragten, wo man den Fahrkarten kriegte. Die Frau war in der Waschküche und sagte, die sind im Küchenschrank, da ist eine Tasse, tun Sie das Geld rein, die Fahrkarten liegen daneben. Na und doch, so kaufen wir unsere Fahrkarte und fuhren mit dem Bähnchen nach zu Jean-Paul. Wenn man einmal mitgefahren ist, versteht man den ganzen Jean-Paul. Und dann also trennten wir uns, er ging also die alten Kämpfer aufsuchen, um Stimmung zu machen, und ich. Die Dinge waren damals noch sehr im Fluss, nicht wahr? Auf einmal stand ich nicht der Gestapo gegenüber, sondern einem jungen Landrat, einem Preußen mit Durchzieher hier, der in dieses bayerische Städtchen da reinpasste, wie also Schnee zum Winterspielen nach Innsbruck. Jetzt, der fährt auf mich los. Wie können Sie eine Freizeit machen? Ich sage, das ist nicht verboten. Also, ich diskutiere mit Ihnen nicht. Anordnung von München, das Lager ist umgehend aufgelöst. Ist recht, sage ich, ist recht. Darf ich Ihnen noch Folgendes erklären? Ja, aber schnell, ich sage ganz schnell. Wir sind mit dem Omnibus gekommen, fahren mit dem Omnibus zurück. Der Omnibus ist bereits bezahlt. Der kommt in 14 Tagen. Wie ich die Jungs jetzt nach Hause befördern soll, ist mir rätselhaft. Ich habe weder Geld noch Möglichkeit. Das Lager aufgelöst ist, schicke ich diese 50 jungen Burschen Ihnen morgen früh runter. Herr Landrat, Gott gebe, dass Sie Geld haben, Sie heimspedieren und Mittel, um sich zu verpflegen. Ja, hören Sie, die wollen es einfach herschicken. Ja, was soll ich denn sonst tun? Ja, aber wie geht das so? Ich sage, die erscheinen hier, brüllend vor Hunger. Und sie werden für Essen sorgen. Vielleicht singen Sie noch einige unserer geistlichen Lieder, die werden Bunsiedel schon in Bewegung bringen. Ich sehe den Mann noch da stehen, sagt er, so geht das doch nicht. Tja, ich sage, natürlich geht's so nicht. Wer hat denn behauptet, dass es ginge? Sie doch nicht, ich. Ja, also da müsste er in München rückfragen. Ich soll also noch nichts tun. Ich kriegte also Nachricht. Ich sage also nicht aufgelöst. Nein, warten Sie Nachricht ab. Okay, ich fischte meinen Hallodri wieder auf, nicht wahr? Fuhr zurück und wir gingen ins Lager zurück, wie die meine jungen Primaner mich da empfingen, nicht wahr? Dass wir schon mal wieder einen Tag gewonnen hatten. War herrlich. Am nächsten Morgen die Bibelarbeit da unter Tannen, wissen Sie, die Sonne schien in 1000 Meter Höhe. Jeder Tag war ein Geschenk, nicht? Und hier wurde das Wort von diesem Sohn Gottes gesagt, der Sünder errettet. Ein so Milieu bekommt das Evangelium eine ganz neue Herrlichkeit und Gewalt. An dem Tag passierte nichts, wir hatten nochmal einen Morgen mit einer herrlichen Bibelarbeit. Und dann kommt einer gesaust, sie sollen kommen, der Gendarme ist da. Na, also ich bestelle wieder Heidelberg-Pfannkuchen und bestelle Kaffee und dann zieht er einen Brief raus. Oh, ich habe innerlich zu Gott geschrien, jetzt gib, dass ich die Nerven nicht verliere. Denn Sie müssen verstehen, man scheint ja auch sehr, sehr einsam in der ganzen Geschichte, nicht? Und da stand drin, es bleibt bei der Verfügung, dass das Lager aufgelöst ist. Aber Sie bekommen 14 Tage Zeit, das Lager abzubrechen. Wenn am Sohn so viel noch ein Junge gesichtet wird, dann. Wir fuhren, machten fröhlich unser Lager So schlugen die Zelte auf, zogen dann jeden Tag wieder einen Zeltposten raus und so und bauten 14 Tage lang ab. Aber wissen Sie, das Schöne war dann doch, dass der Gendarm sagte, jetzt freue ich mich für Sie, dass das so gekommen ist. Ich sage, interessiert Sie das? Ich nehme an, Sie sind katholisch, was ein evangelischer Pfarrer tut. Da sagte ich, möchte eigentlich gern mal mit Ihnen sprechen. Oh, sage ich, schön, noch ein Heidelberg kann Pfannkuchen her. Und dann legt er los. Ich war erschüttert. Da sagte ich, habe neulich eine evangelische Beerdigung mitgemacht. Und da sangen sie ein Lied. Und da kommt am Ende jeder Strophe vor, mein Gott, ich bitte durch Christi Blut, mach's nur mit meinem Ende gut. Und Pastor Busch, wissen Sie, wir müssen ja mal sterben. Das geht mir auf meinen Gängen dauernd durch den Kopf. Mein Gott, ich bitte durch Christi Blut, mach's am Ende gut. Ich verstehe es aber nicht. Was hat das Blut Jesu dabei zu tun? Und dann habe ich ihm gesagt, Sie sterben und gehen vor Gott. Und entweder nehmen Sie all Ihre Sünden mit, auch die Sie geleugnet haben. Und es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das steht im Neuen Testament. Oder Sie finden zu dem, der uns in Vollmacht sagen kann, dir sind deine Sünden vergeben, zu Jesus, der das sagen kann, weil er für uns am Kreuz bezahlt hat. Ich kann Ihnen sagen, ich gehöre diesem Jesus. Und dann sprachen wir miteinander. Das schönste Ende kam, nach 5 Tagen kommt ein Junge gesaust und sagt, der Schutzmann ist wieder da mit dem hohen HJ-Führer. Oh, sagten wir, jetzt fängt die Hitlerjugend wieder an. Die alte Geschichte. Ich werde geholt, ich komme rüber, Heidelbeerpfannkuchen, Kaffee her. HJ-Führer, Heil Hitler. Was ist er? Wir sind so Gebietsführer, was? Und dann haut's mich beinahe vom Stuhl. Wie der Schutzmann sagt, das ist mein Sohn. Und der ist hoher HJ-Führer und hat heute mehr zu sagen als ich. Und außerdem ist er ganz gottlos geworden. Und darum klappt es zu Hause nicht mehr. Der ist derartig frech seiner Mutter. Wenn er auch mehr zu sagen hat, zu Hause habe ich zu sagen. Und das klappt nicht mehr. Und da habe ich ihm gesagt, mein Junge, da oben am Berg ist ein Pastor, der sagt uns, wie alles in Ordnung kommt. Wir gehen mal hin. Pastor Busch, erzählen Sie dem mal dasselbe, was Sie mir erzählt haben von Jesus. Nichts von Auflösung. Und wissen Sie, es ging mir damals auf, als ich bei der Staatspolizei immer wieder merkte, ach, was der Mensch auch ist oder was er markiert. Hier drin ist ein friedeloses Herz, das nach Frieden schreit. Hier ist ein Herz, das weiß, es ist so viel Schmutz und Schuld da. Wie werde ich frei? Wie komme ich ins Licht? Hier ist ein Herz, das schreit nach Jesus. Das habe ich immer mehr gelernt. Ich habe gelernt, den Menschen der Meta nicht zu glauben. Das glaube ich ihnen nicht mehr, sondern ich glaube ihnen, dass der Mensch von heute genau wie vor 2000 Jahren ein armer Mensch ist ohne Gott, der nichts nötiger braucht als den Heiland, den Sohn Gottes, der im Frieden mit Gott schenkt. Ich sage, mein Junge, nicht, klappt's nicht zu Hause, nein. Bist du, wie du sein sollst? Nein. Ich nannte ihn einfach du. Ich sage, du brauchst ein neues Leben, brauche ich. Wie geht das zu? Ha! Und dann erzählte ich eine Stunde lang von Jesus, dann rief ich meine Burschen rein, dann sangen wir ihnen Lieder vor. Ha, sagt der junge Gebietsführer, wenn wir sowas hier hätten. Dann sehen Sie, ich wurde froh am Evangelium. Ich armer Hund da oben, verjagt und rechtlos, nicht? Ich wurde froh am Evangelium. Aber dann wurde es ernster. Das war das erste Jahr, wo all das noch im Aufbau war. Die Staatspolizei war aufgebaut.
Und dann fing die Zeit an, wo wir nicht mehr diskutierten und nicht mehr durch Lücken schlupfen konnten. Wo man einfach um des Gewissens willen, ohne Verein und alles, um Gottes Wort zusammenkam. Und wo dann immer wieder mich die starke Hand traf und ins Gefängnis warf. Und jetzt muss ich Ihnen davon noch ein wenig erzählen. Ich erzähle Ihnen mein aufwühlendes Erlebnis, meine erste Verhaftung. Das war in Darmstadt. Wir hatten damals so evangelische Wochen eingerichtet, etwa zugleich in Darmstadt, Kassel und Mannheim. In Mannheim sprach ich am glockenhellen Wochennachmittag über Liebe und Ehre in der evangelischen Jugenderziehung. Da war die riesige Christuskirche in Mannheim mit 3000 Plätzen rammelvoll, nachmittags um zwei. Das waren noch Auseinandersetzungen, Geisteskämpfe, wobei wir immer mit dem Leben spielten, denn, nicht wahr, sie konnten mit jedem Satz sagen, du hast die offizielle Weltanschauung der Partei angegriffen. Ich hatte in Mannheim gesprochen und fahre gegen Abend nach Darmstadt. Ein Freund holt mich im Auto ab und sagt, mein lieber Wilhelm, so heiße ich nämlich, ich bin aus der Zeit, wo der Kaiser Wilhelm noch regierte, ja. Wie heißen Sie denn dann? Adolf oder Konrad oder wie heißen Sie? Und sagte also, die Pauluskirche in Darmstadt ist voll, aber die Staatspolizei und uniformierte Polizei hat sämtliche Türen besetzt, um dich festzunehmen und zu hindern zu reden. Ich setze dich in der stillen Seitenstraße ab, du musst alleine sehen, wie du reinkommst. Ich warte den ganzen Abend auf dich in der Seitenstraße. Und dann setzte er mich ab. Er sagte, ich bleibe hier stehen, falls du abhauen musst. Jetzt sieh, wie du weiterkommst. Und dann gehe ich die Straße entlang, komme auf einen großen, freien Platz. Da steht die große Pauluskirche. Furchtbar viel Menschen, wilde Aufregung. Und in den Kirchtüren, den erleuchteten, es war draußen schon dunkel, da stand Staatspolizei, die erkannte man an ihren Gesichtern. Das war eine Mischung von Spießbürger und Bulldogge. Konnten Sie sofort was erkennen? Und uniformierte Polizei. Und kontrollierten und jeden, der noch rein wollte. Da war mir klar, da kann ich nicht rein. Draußen hatte sich Volk gesammelt, neugierig, nicht? Und ich stand unterm Volk und sah, wie sie mich da suchten. Da sah ich, also hier komme ich nicht durch, ich wollte meine Predigt halten. Und nun sah ich mir das Gelände an. Also da war die Kirche und neben der Kirche war ein Gitter, dahinter war so ein stiller Hof. Und der Hof wurde am anderen Ende abgeschlossen mit von dem Pfarrhaus. Das damals war Pfarrhaus, das Gitter verband Pfarrhaus und Kirche und dieser Hof. Und der Eingang im Pfarrhaus ging in die Nebenstraße. Wie ich mir das Gelände anguckte, so als alter Offizier vom Ersten Weltkrieg, da sagte ich mir, die einzige Möglichkeit, hier reinzukommen, ist durch den Hof, der ist nicht bewacht. In den Hof komme ich vom Pfarrhaus. Ob es nicht möglich ist, durchs Pfarrhaus in den Hof zu gehen. Ich gehe um die Ecke, da ist das Pfarrhaus dunkel, die Haustür steht offen. Ist es nur eine Falle? Stehen die drin und warten, dass ich komme? Oder hat der Pfarrer mir eine Tür öffnen wollen? Können Sie sich vorstellen, wie meine Mutter seelenallein in diesem ganzen Getrieb da steht vor der offenen Tür? Soll ich durch oder nicht? Ach, wissen Sie, man sagt, der Mensch heute ist sehr einsam, ich glaube es. Aber so habe ich Einsamkeit selten gespürt, wie in dem Augenblick. Völlig preisgegeben. Und ich kann es nur so bezeugen, in dem Augenblick, wo ich diese grauenvolle Einsamkeit spürte, kann mir keine Entscheidung abnehmen, war mir es, als wenn ich greifbar spürte, er ist neben mir. Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich wurde so glücklich, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Er hat mich erkauft, er hat sein Blut bezahlt, er lebt, ist bei mir. Ich bin auf der Seite des Siegers. Ich möchte Ihnen noch mal sagen, schieben Sie es nicht so lange auf, Christ zu werden. Ihr Leben kommt auch in solche Krisensituationen. Da muss man's haben, verstehen Sie? Da muss man's haben, da kann man's nicht erst suchen. Und dann ging ich da hinein in dieses dunkle Pfarrhaus und dann packt mich ein Arm, flüstert, kommen Sie mit, bei der Staatspolizei, führt mich eine Kellertreppe runter, ich stolper so halb, durch den Keller, eine Tür auf den Heizungskeller, ich merke, ich bin im Heizungskeller der Kirche, das war offenbar unter dem Hof, aber stockdunkel, nicht? Und der Mann, der mich führt, macht eine Taschenlampe an, zeigt auf eine kleine Wendeltreppe und sagt, gehen Sie rauf. Ich gehe rauf und bin auf einmal in der Kirche. Rammelvoll. Ich wusste nicht, wer der Mann war, denn ich bin so rausgekommen nachher, ohne ihn zu treffen. Und habe erst nach ein paar Jahren bei einem Kirchentag erfahren, wer es war. Da steht doch Generalsekretär der Ökumene, Fischer Tov, der bekannte Mann, und sagt, Bruder Busch, Sie sind mein Kirchenkampferlebnis. Ich sage, wieso? Ja, ich war der Mann in Darmstadt. Ich war gekommen, um ein wenig mitzukriegen und habe dem Pfarrer gesagt, wenn der Busch klug ist, kommt er hier rein. Aber Sie dürfen ihn nicht reinlotsen, dann werden Sie verhaftet. Gehen Sie mit Ihrer Familie ab und lassen mich als Ausländer das machen. Ausländer konnten mehr riskieren. Nicht, das fuhr jetzt nach Jahren. Und nun war ich in der Kirche. Man ging nach vorne. Ich hatte einen hellen Regenmantel, dem ersten Besten in den Arm geworfen, auf die Kanzel, von der Kanzel holten sie nie jemand runter. Mein Thema war Jesus Christus, der Herr. Seitdem ich in das Pfarrhaus gegangen war, war eine Ruhe über mich gekommen. Da stand die Polizei uniformiert und andere und wollte mich kriegen. Und ich stand oben und konnte nur sagen, lassen Sie jetzt mal alle Unruhe sein. Wir wollen jetzt vom Herrlichsten reden, was es gibt. Von dem, der aus der ewigen Welt zu uns gekommen ist, als Heiland von Jesus. Es waren Lautsprecher nach draußen gemacht, weil die Kirche von vornherein nicht reichte. Und die Staatspolizei hatte nun furchtbar viel zu tun, das schon nicht abzuschneiden, dass wenn sie Leute draußen diese schreckliche Botschaft nicht hörten, nicht? Und dann habe ich eine Stunde gesprochen. Mein Generalthema war eigentlich nur dieser Liedervers. Wüssten's doch die Leute, wie's beim Heiland ist. Sicher würde mancher heute noch ein Christ. Gott gab mir eine Freudigkeit, dass ich ihm nur einfach das zeigen konnte, was es heißt, dass der Mann von Golgatha Ströme von Vergebung und Gnade in mein Leben gibt. Dass ich mit dem Auferstandenen leben kann, das gibt ja, ja, verstehen Sie, das ist das Wundervolle, nicht? Ich bin dann runter und ebenso wieder mein Mantel gepackt. Sofort, die Leute waren damals schrecklich, die haben schnell geschaltet, wissen Sie. Sofort waren 20 um mich rum, die Polizei kam gerannt, wo ist Pfarrer Busch? Nicht? Und waren immer 30 Leute, die sie erst kontrollieren. Wie ist er das? In der Zeit kam ich. In der Zeit war ich also entronnen. Durchs Pfarrhaus, durch den Keller raus und dann stand ich draußen und sah mir dieses lächerliche Affentheater an, wie sie jeden Rauskommenden kontrollierten. Sie hatten Fotografien von mir, ist er das, nicht? Und ich stand draußen und sah mir das friedevoll an. Dies war der erste Teil dieses Erlebnisses und dann gehe ich, ich denke, es wird Zeit, dass ich verschwinde. Ich gehe zu meinem Auto hin und dann der war eine Laterne in so einer stillen Straße und ich denke, der ist eingeschlafen, der sitzt so regungslos. Ich trete hin, ich sage, Günther, und da kommt hinterm Auto einer vor und sagt, stopp, geheime Staatspolizei, sind verhaftet. Darum saß er so regungslos, den hatten sie also befohlen, sie rühren sich nicht, dass er mich nicht warnte. Und nun wurde ich zurückgeschleift in die Sakristei der Pauluskirche. Das gab natürlich ein ungeheures Aufsehen. Es wurde mir gesagt, Sie müssen heute Abend noch abfahren. Da habe ich gesagt, das kann ich nicht. Ich muss morgen früh hier predigen. Sie reisen ab. Ich sage, wir sind im Deutschen Reich. Sie können mich nicht aus Hessen ausweisen. Das ist doch lachhaft, nicht? Also, wir setzen Sie die Bahn. Ich sage, beim nächsten Zug fahre ich zurück. Ich werde morgen früher predigen. Dann müssen wir Sie behaupten. Bitte, ich wusste noch nicht, was das bedeutet. Ich wusste es wirklich nicht. Und dann kam ein schrecklicher Augenblick, wo sie mich in ein offenes Auto setzten, vorne ein SS-Mann, einer daneben, und hinten ich und der Kommissar. Großer Mercedes-Wagen, so ein bisschen altmodischer, und ringsrum aber nun schon tausend Menschen, die von innen waren rausgekommen, und draußen waren Leute dazugekommen, sowas spricht sich ganz schnell rum damals. Und ich hatte Angst, wenn die Leute jetzt mich befreien, wäre es das Schrecklichste, was mir geschehen könnte. Denn es würde sofort meine Familie festgenommen. Ich kann nur zu Gott schreien, dass die Leute ruhig bleiben. Und dann geschah etwas, was ich mein Leben lang nicht vergesse. Wissen Sie, war eine Erregung, eine knisternde Spannung, nicht? Die Leute schrien, der hat doch gar nicht politisch geredet. Jesus Christus, der Herr, darf man davon nicht mehr reden? Und dann steht ein junger Mann oben auf der Kirchtreppe. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Und ruft über die erregte Menge hin den Vers von Blumhardt. Dass Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt. Denn, wie das mit Vollmacht sagt, denn alles ist nach seines Todes nach in seine Hand gestellt. Was es bedeutet, neben der Allmacht Hitlers, die Allmacht Jesu Christi öffentlich proklamiert. Nachdem am Kreuz er ausgerungen hat, er zum Thron sich aufgeschwungen. Ja, Jesus siegt. Ehe sie ihn packen konnten, war er in der Menge verschwunden. Fahr doch los, brüllt mein Kerl dem Fahrer zu. Und der ist schon lange am Wurschteln, der Wagen springt nicht an. Es war, als wenn ihn einer hinten festhielte. Guter Wagen, sicher nicht. Fahr doch! Da stimmt die Menge an. Ist Gott für mich, so trete gleich alles wieder. So oft ich rufe und bete, weicht alles hinter sich. Ein brausender Gesang. Hab ich das Haupt des Jesus zum Freunde und bin geliebt bei Gott. Was kann mir tun, der Feinde? Und wieder sah er Rott, fahr doch, dann fuhr er. Gott hat ihn festgehalten, das mussten sie erst mitkriegen, dieses Zeugnis. Und ich ging in die Zelle hinein. Nun müssen Sie denken, diese Zellen, wir kamen nie in ordentliche Gefängnisse, sondern in die Gefängnisse der Staatspolizei. Das waren besondere Gefängnisse. Ich werde meistens außer einmal eine Zelle, die war so breit, dass wenn ich die Arme anwinkelte, hatte ich beide Wände in der Hand. So. Da oben ein Fenster, 2,5 Schritte hin, 2 her. Da werden Sie nach 2 Tagen wahnsinnig. Nichts zu lesen. Kaum zu essen. Ich dachte, ich werde verrückt in diesen Zellen. Und dann erlebte ich immer dasselbe. Dass mir auf einmal an der Grenze des dunklen Reiches, aufging, Mensch, du gehörst doch dem, der dich erkauft hat für Gott. Und Gott lässt sein Eigentum nicht los. Und ich kann es nur so ausdrücken, dann kam Jesus zu mir in die Zelle. Da verlieren sie alle Schwärmerei in diesen schmutzigen Stapozellen. Da lernen sie die Realitäten kennen. Die wirklichen. Da lernt man sein eigenes Herz. Ich habe Zeiten erlebt, wo Gott mir alle meine Sünde vorhielt. Ich sah mich auch immer, wie ich bin. Ein verlorener Mensch. Und dann sah ich Jesus für mich gekreuzigt. Und er kam zu mir. Wie meine Frau mich mal sprechen durfte, einmal bei einer Verhaftung, da sagt sie, wie siehst du aus? Bleich und unrasiert und mager. Längst vorbei, ne? Ja. Und da sagte ich, Moment mal, um euch muss man Angst haben. Wie viel Zeit habt ihr zum Beten am Tag? Wie viel Zeit hast du, um Gott zu loben? Mein Tageslauf ist so, von 7 bis 8 Gott loben, von 8 bis 9 Fürbitte tun für andere, von 9 bis 10 mir die Psalmen her sagen, die ich kann, von 10 bis 11 mache ich Turnübungen, damit ich nicht einroste, von 11 bis 12 fange ich wieder an, Gott zu loben. 3-mal am Tag eine Stunde Gott loben. Man selber voll Herrlichkeit Gottes. Ich sage, um euch muss man Angst haben, die ja überhaupt mit der Wirklichkeit des lebendigen Gottes gar nicht mehr rechnen. Um euch muss man Angst haben, um mich da nicht. Danke Ihnen fürs Zuhören.